Geist im Herrn. Ich liebe das, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken. Ich liebe das, wenn hier richtig so was los ist. Und ich hab kürzlich mal zum Herrn gesagt, Herr, wir leben immer so in Wellen. Wir fangen so richtig gut an mit der Gegenwart Gottes, mit der Herrlichkeit, mit der Salbung. Nach 3 Gottesdiensten haben wir uns so dran gewöhnt, dass wir gar nicht mehr wirklich viel erwarten. Und weil wir gar nicht mehr wirklich viel erwarten, wird es auch ein guter Gottesdienst, aber eigentlich nicht so ein richtig guter. Und habe ich gesagt, Herr, ich möchte mal wieder richtig erleben, dass so die Post abgeht und dass Leute wirklich kommen und sie haben eine Not. Und ich meine, wenn ich eine Not habe, ich weiß das. Und wenn dann ein Aufruf kommt, dann bin ich der Erste, der vorne ist. Und dann Amen und Halleluja und dann empfange ich und preise dem Herrn. Und dann sieht das Leben ganz anders aus. Das ist Gottesdienst. Warum ist das Gottesdienst? Das ist ganz einfach. Weil wir Gott dienen, indem wir uns in eine Position bringen, wo wir ihm noch besser dienen können. Ein Mensch, der Gott liebt und ihm dient und Schmerzen hat, kann nicht so gut dienen wie ein Mensch, der Gott liebt und ihm dient und keine Schmerzen hat. Und ein Mensch, der sich sicher und geborgen und versorgt weiß, kann Gott viel besser dienen als ein Mensch, der nebenbei noch schauen muss, wie er seine Familie durchbringt oder wie er seinen Alltag irgendwie auf die Reihe kriegt. Das sind einfach Tatsachen und wir können nicht so obergeistlich tun, als sei das nicht so oder als ja, aber wir sind doch alle geistlich. Also geistlich zu sein heißt nicht, dass du alle deine Gefühle wegdrückst. Ich weiß, es gibt Christen, die meinen, das sei so, und es gibt Christen, die behaupten sogar, in der Glaubensbewegung würde man das lernen. Aber weißt du, die Glaubensbewegung bedeutet eigentlich, der Gerechte lebt aus Glauben. Und die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, Hebräer 11, Vers 6. Also mit anderen Worten, du musst gar nicht irgendwo lange suchen, die Glaubensbewegung. Du solltest selber in der Glaubensbewegung sein. Denn Glaube redet davon, dass du Gott vertraust. Glauben redet davon, dass du weißt, ich bin nicht allein und verloren in den Umständen meines Lebens und dieser Welt, sondern da ist einer und er hat mir seine Hand angeboten und ich habe zugepackt und jetzt lasse ich nicht mehr los. Und egal wie sich's anfühlt, ich habe zugepackt und bleibe dabei. Das heißt Glauben, nichts anderes. Glauben heißt festhalten. Fest die Hand vom Papi halten. Einfach, egal wie groß das Gedränge ist, einfach weiter festhalten. Sich nicht abdrängen lassen von was auch immer. Nichts anderes heißt Glauben. Aber das heißt nicht, dass ich alle meine Gefühle und alle meine Empfindungen, die ich habe, wegdränge und so tue, als habe ich die nicht. Nein, ich muss damit umgehen. Aber ich setze mich auch nicht in die Ecke und jammer, wie schlimm alles ist. Wisst ihr, das ist so eine Balance dazwischen. Als ich mich die Woche vorbereitet habe und überlegt habe, ja, was, und den Herrn gefragt habe und gebetet und alles, Herr, worüber soll ich predigen, worüber soll ich predigen? Und ich habe nichts gehört. Ich dachte, Mann, also normalerweise höre ich immer viel. Und dann für einmal hat Pastor Manfred keine Predigtreihe, auf die ich mich retten kann und wo ich mit reingehen kann. Und ich höre nichts. Und gestern Abend, da habe ich gedacht, Herr, jetzt muss ich irgendwie langsam auf den Punkt kommen. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert. Da hat der Herr auf einmal zu mir gesagt, worüber würdest du denn predigen? Nimm mal an, du wärst an meiner Stelle. Worüber würdest du denn predigen? Also wenn du jetzt denkst, ja, aber so redet doch Gott nicht, dann hast du noch nicht wirklich eine enge Beziehung mit Gott. Also ich kann dir eins sagen, wenn zum Beispiel mein Mann und ich darüber reden, ja, was machen wir denn im Urlaub? Und ich überlege, und mir fällt vielleicht jetzt nicht so viel ein, ich bin nicht so ein guter Urlaubmacher. Und dann frage ich ihn einfach, ja, was würdest du denn gern machen? Und dann sagt er nicht, ja, aber Frau, wieso fragst du mich? Du weißt doch, du bist doch eigen. Also, wie käme ich denn? Und ich möchte doch, dass du es schön hast. Nein, der würde wahrscheinlich sagen, du, lass uns doch mal das machen. Oder du weißt ja, dass ich sehr gerne spazieren gehe oder mal wandere oder was weiß ich. Oder mal in dies oder jenes Museum gehe. Ich sage jetzt nicht, was ich dazu sagen würde. Aber einfach, versteht ihr, das ist etwas Normales, wenn du eine Partnerschaft, eine enge Beziehung, eine Liebesbeziehung hast, dass der andere auch mal fragt, ja, was würdest du denn jetzt dazu sagen? Oder wie siehst du das denn? Und dann habe ich so gesagt, naja, weißt du, Herr, wenn ich in der Summe mal so mir durch den Kopf gehen lasse, was die Frage ist, die ich in der Seelsorge am häufigsten oder überhaupt in Gesprächen am häufigsten gestellt bekomme, von Gläubigen, sowohl in der Gemeinde als auch wenn in der Bibelschule und wo man Leute trifft, sind eigentlich 2 Fragen. Die eine ist, wie höre ich die Stimme Gottes? Und die zweite ist, was ist meine Berufung? Und das sind eigentlich die 2 Fragen, wo man das Gefühl hat, auf die scheint Gott nie zu antworten. Also Gott antwortet auf jede Frage. Also es ist noch nie jemand zu mir gekommen, oh, es gibt bestimmte Dinge, die hat noch nie jemand gefragt. Zum Beispiel hat noch nie jemand gefragt, meinst du, ich könnte noch ein bisschen mehr geben? Hat noch nie jemand gefragt. Es hat noch nie jemand gefragt, meinst du, ich könnte noch mehr im Reich Gottes tun? Was könnte ich denn noch mehr im Reich Gottes tun? So interessant, dass die Frage noch nie, es kam auch noch nie die Frage, oder sehr selten, ganz hin und wieder gibt's mal vereinzelt jemand, der kommt und sagt, ich würde gerne mehr in der Gemeinde mitarbeiten. Es hat natürlich mit dem zu tun, dass viele in der Gemeinde schon sehr viel mitarbeiten und natürlich, da würde ich sogar auch sagen, nein, du bist an deinem Limit, du hast noch eine Familie oder du hast noch eine Arbeitssituation oder was auch immer. Aber ich meine jetzt eigentlich so die Fragen, die uns innerlich umtreiben, mit denen wir uns beschäftigen. Ich meine, warum beschäftigt dich eigentlich nicht die Frage, wann habe ich das letzte Mal Pastor Manfred gesegnet? Und ich meine jetzt nicht nur von schönen Worten, ich meine jetzt, wann habe ich das letzte Mal irgendetwas getan, was ihm zum Segen geworden ist? Also, ich wollte euch jetzt nicht in Verlegenheit bringen, also Entschuldigung. Oder zum Beispiel, so viele Leute erzählen mir, ich bin ein Geber. Warum treibt sie dann nicht die Frage rum, ich bin ein Geber und seit gestern habe ich noch nichts gegeben? Ich meine jetzt nicht gerade am Sonntag, jetzt haben wir gerade Opfer gehabt. Ich weiß, ihr habt alle gegeben und ihr habt Zeit heute Morgen gegeben und ihr habt Hingabe gegeben. Das meine ich nicht, aber ich rede jetzt mal von einem normalen Dienstag oder einem normalen Freitag unter der Woche. Warum treibt dich da nicht in deinem Inneren die Frage um, Herr, ich habe heute noch niemand gesegnet, ich habe heute noch nichts gegeben. Und das hängt, all das, warum du diese Fragen nicht hast, hängt ein bisschen zusammen damit, warum du die Antwort nicht hast auf die Frage, was ist meine Berufung und auf die Frage, wie höre ich die Stimme Gottes? Denn es ist ganz leicht. Es ist super, super, super leicht rauszufinden. Fangen wir mal mit dem ersten an, die Stimme Gottes zu hören. Denn wenn du die Stimme Gottes hörst, ist es ja noch leichter. Da kannst du ja Gott fragen, Herr, was ist meine Berufung? Und was immer er dir dann sagt, das machst du. Und wenn er dir sagt, du musst jetzt noch nicht alles wissen, aber mach jetzt einfach mal das. Mach jetzt mal deine Hausaufgaben, arbeite an dem, bleib an dem, dann machst du das. Dann ist doch die Frage beantwortet, was ist meine Berufung? Denn was willst du machen? Willst du Gott an den Füßen nehmen und schütteln wie ein Kind, das irgendwas verschluckt hat oder es aus ihm raus manipulieren? Ich meine, du hast das mit Gott zu tun. Also fangen wir mit dem an, die Stimme Gottes zu hören. Ich habe vorhin nicht umsonst, und das war auch nicht nur so ein Geplänkel, dass ich gesagt habe, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du kannst dich in der unsichtbaren Welt nicht ohne Glauben bewegen. Glauben ist einfach Vertrauen. Vertrauen, dass Gott da ist. Vertrauen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Es sind wie bestimmte Grundfesten, die du in dein Leben einbaust und annimmst und ohne die alles zusammenbrechen würde. In anderen Bereichen machen wir das. Du hast wahrscheinlich noch nie in deinem ganzen Leben, die meisten von euch, haben noch nie in ihrem ganzen Leben darüber nachstudiert, warum ist eins plus eins, zwei. Und warum kommen nach der zwei die drei? Und warum kommen dann die vier? Und warum dann erst die fünf? Und warum zählen wir in dieser Art und Weise? Und je weiter du gehst, die ganze Mathematik, du hast es einfach genommen. Du hast es in der Schule gelernt. Was weiß ich, vier plus drei ist sieben und eins plus sechs ist auch sieben und zwei plus fünf ist auch sieben. Aber drei plus sechs ist neun und fünf plus vier ist auch neun. Aber sechs plus vier ist zehn und so. Du hast das alles gelernt in der Schule und was weiß ich, drei mal vier ist zwölf und zwei mal sechs ist auch zwölf. Aber zwei mal acht ist 16. All das hast du gelernt. Du hast nie gefragt, warum kommt nach der eins die zwei? Und selbst wenn du es gefragt hast, ist es nie zu einer Frage geworden, die deine ganze Existenz irgendwo beeinflusst hat. Ich meine, wenn es das hätte, hättest du wahrscheinlich Mathe studiert und soweit ich weiß. Gibt es jemand hier, der Mathe studiert hat? Also hat dich die Frage nicht wirklich beschäftigt. Denn was uns wirklich beschäftigt, da suchen wir Antworten. Und ich kann dir sagen, warum. Weil du in der Schule gelernt hast, das ist ein Axiomsystem. Axiome sind etwas, was man als Grund Voraussetzung als fest einfach setzt. Daraus abgeleitet gibt es Definitionen. Zum Beispiel eine natürliche Zahl definiert sich daraus, dass sie entsteht, indem man zu dem Vorgänger 1 dazu addiert. Das ist eine Definition, ist eine Festlegung. Eine Definition ist zum Beispiel auch, dass wir bei Rot an der Ampel stehen bleiben und bei Grün fahren. Das ist eine Definition, das ist eine Festlegung. Und vor dieser Festlegung gibt's auch wieder ein Axiomsystem. Nämlich, das Axiomsystem besagt uns, wie die Regeln im Straßenverkehr sind. Wir könnten das alles auch ganz anders festlegen. Die Ampeln könnten auch, was weiß ich, weiß, violett und blau sein. Und dann würden wir eben bei weiß fahren und bei blau stehen bleiben und bei violett könnte man gerade noch so durchschlüpfen. Das ist eine Festlegung. Und wisst ihr, wenn das alles immer so wäre, hätten wir überhaupt, dann wäre das nicht mal irgendwie verwunderlich für uns. Ich meine, schau dir mal Länder an, wo Linksverkehr ist. Da fahren alle links. Würdest du hier links fahren, machst du einen großen Fehler, der tödlich enden kann. Aber fährst du in bestimmten Ländern rechts, ist es derselbe Fehler. Warum? Weil das Axiomsystem, das Grundsystem, auf dem es aufgebaut ist, ist ein anderes. Und wenn du im Reich Gottes leben willst, wenn du eine Beziehung mit Gott aufbauen willst, dann musst du ein Grundaxiomsystem anerkennen. Und so viele Christen versuchen Gott vorbei an diesem Axiomsystem zu erfahren und es endet im Desaster. Aber versuche mal, ohne das Axiomsystem der natürlichen Zahlen zu rechnen. Das kannst du nicht, denn außerhalb dieses Systems wäre 1 und 1 5 und wenn ich will, ist 1 und 1 7 oder ich kann auch definieren, 2 und 2 ist 28 oder 2 und 2 ist 22, finde ich sowieso viel schöner. Warum soll 2 und 2 4 sein? Ich nehme eine 2, ich nehme doch eine 2 daneben, das ist doch 22 und wenn ich noch eine 2 dazu nehme, ist es 222. So, das ist mein Axiomsystem. So definiere ich das, so lege ich das fest und so funktioniert mein Leben. Weißt du, das große Problem ist nur, du bist der Einzige, der in diesem Axiomsystem lebt. Wenn du Glück hast, findest du vielleicht noch eine Handvoll anderer Leute, die auch Lust haben, in das mit reinzugehen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert doch unsere ganze Welt, funktioniert die Zahlen, es funktioniert doch, weil wir alle das Axiomsystem der natürlichen Zahlen anerkennen. Ungefragt. Niemand hat dir bewiesen, dass 1 plus 1 2 ist. Niemand hat dir bewiesen, dass es mit 0 beginnt. Niemand hat dir bewiesen, dass es eben also keine negativen natürlichen Zahlen gibt. Das hat man dir so gesagt und du hast dazu gesagt, ja und Amen. Und jetzt sage mir, lieber Christ, warum tust du dich so schwer, wenn man dir sagt, dass die Bibel Gottes Wort ist, das anzunehmen, genauso wie du angenommen hast, dass 2 plus 2 gleich 4 ist, dass nach der 2 die 3 und nicht die 5 kommt. Versteht ihr, wir schaffen Probleme, wo gar keine sind. Warum? Weil unser Verstand von Sünde so verändert ist. Weil unser Verstand, was ist Sünde? Sünde ist, ich rede nicht von der Tatsünde, was du gemacht hast oder so, sondern ich rede von der Ursünde, der Abwendung von Gott, vom Schöpfer. Und wenn du dich von Gott wenn du dich von seriösen mathematischen Axiomen abwendest, hast du keine Chance mehr, in der Mathematik klarzukommen. Du kannst alles beweisen. Glaub mir, ich habe Mathe studiert, deswegen kann ich das hier so großzügig versprühen. Ich erspare euch alle höheren Stufen und bleibe ganz unten. Aber wenn man das System mal verstanden hat, das ist das Gute an so einem Studium. Was du in der Schule lernst, du lernst es einfach. Du verstehst nicht wirklich. Wenn du es studierst, fängst du an zu verstehen, dass es ein System ist. Und wenn du schön brav in diesem System bleibst, funktioniert alles wunderbar. Das ist der Grund, warum so viele in Mathe Probleme haben. Weil sie nicht im System bleiben wollen, weil sie wissen wollen, ja, aber warum muss ich das denn so machen? Ganz einfach, der Algorithmus, also der Lösungsweg für eine Gleichung geht so und so. Und wenn du den lang gehst, dann kommst du beim Ergebnis an und dann ist das richtig. Und wenn du einen anderen Weg gehst, dann kommst du nicht bei dem Ergebnis an. Du kannst kämpfen, du kannst diskutieren und all das, bitte nicht mit mir, aber du wirst nicht auf dem richtigen Ergebnis ankommen, wenn du den falschen Weg gegangen bist. Gut, manchmal kann man raten und manchmal raten wir sogar richtig oder schreiben beim Nachbarn ab in der Schule oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz einfach. Du lernst etwas, du lernst, was weiß ich, eine quadratische Gleichung wird so und so gelöst. Du lernst, wie die Kurve dazu aussieht und all das, so ungefähr in der 9., 10. Klasse ist das Mathematikstoff. Du lernst es. Du weißt nicht mal, wofür du es wirklich brauchst, aber du lernst es einfach, damit der Lehrer zufrieden ist und vor allen Dingen, damit du eine gute Note kriegst und dann sind deine Eltern zufrieden, dann gibt's mehr Taschengeld und mehr Ausgang und weiß ich was alles, funktioniert die Infrastruktur, also lernst du es einfach. Du diskutierst nicht immer wieder neu mit deinen Eltern durch, ja, aber jetzt habe ich diese schlechte Note, weil ich sehe einfach nicht ein, dass es keine negativen Quadratzahlen gibt. Ich bin nicht einverstanden damit. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist ungerecht. Das ist politisch unkorrekt. Denk doch mal an die armen negativen Quadratzahlen. Die wollen doch auch da sein. Versteht ihr? Niemand. Niemand, also vielleicht würde man dich, ich sag mal, vor 10 Jahren hätte man dich mit einer Zwangsjacke abgeholt. Heute bringt man dich mit solchen Aussagen ins Fernsehen und feiert dich als den neuesten Star. Das ist der Zeitgeist. Warum mache ich alle solche Spielchen? Weil ich euch etwas verdeutlichen will. Wenn du das Axiomsystem, das Grundsystem, das Gott gegeben hat, nämlich die Bibel, sein Wort, in Frage stellst, dann funktioniert das ganze System nicht. Du kannst nicht Christ sein, ohne die Bibel zu lesen. Du verstehst nicht alles, niemand versteht alles. Wisst ihr, ich habe Mathematik studiert, 5 Jahre lang, und ich will dir was sagen. Je mehr du lernst, umso mehr weißt du, dass du nicht verstehst. Und es gibt, dann gibt's den ganzen Bereich der Philosophie der Mathematik. Das sind die, die sich dann mit diesen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel, was ist unendlich plus eins? Also das sind so ganz kleine Fragen, so, also nur einfach mal so. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viel. Ihr könnt den Jeremy fragen, der sucht auch manchmal so witzige Sachen raus im Internet. Ja, es gibt mathematische Probleme, die haben scheinbar keine Lösung, aber wenn du hinschaust, eigentlich gibt's doch eine Reihe Lösungen. Du kannst ja aussuchen, welche du möchtest. Und dann sagst du, was, seriöse Mathematik? Ja, weil es festgelegt ist und du musst eine Entscheidung treffen. Die meisten, die ich in meinem Studium habe scheitern sehen, mir ist das Mathestudium relativ leicht gefallen, die meisten, die ich habe scheitern sehen, sind nicht an dem gescheitert, dass sie es nicht konnten oder dass sie zu dumm waren, sondern sie sind daran gescheitert, dass sie nicht akzeptieren konnten. Du musst in dieses System der Zahlen reingehen. Du musst dich einlassen darauf. Du musst anfangen zu lieben, wo die Wege lang gehen und die rausfinden und sie gehen und dann kommst du zu den Ergebnissen und alles ist wunderbar. Ich sehe immer noch meinen einen Dozenten von Analysis so an der Tafel, so ein kleiner, spritziger, und früher gab es noch so diese großen grünen Tafeln in den Hörsälen, so 2, 3 hintereinander, die dann hochgezogen wurden in manchen Hörsälen. Im Mathehörsaal gab es, glaube ich, sogar 4 hintereinander, weil der immer geschrieben und geschrieben hat mit Formeln und weiß ich. So, die wurde hochgezogen, die nächste Tafel kam und der rutschte da mit seinen Schuhen hin und her, so wie so ein Balletttänzer, und entwickelte irgendwelche Formeln und sagt dann so, ja, wie man leicht sieht, und das löst sich im Wohlgefallen auf und so weiter und so weiter. Und am Schluss kam genau das Ergebnis, was er uns beweisen wollte. Und wir saßen alle da, wow, und haben versucht, möglichst schnell alles abzuschreiben. Wir haben nicht alles verstanden, aber wenn du dich eingelassen hast darauf, und dich zu Hause hingesetzt hast und einfach jeden Schritt nochmal nachgegangen bist, dann hast du auf einmal gewusst, wow, ja, so funktioniert's. Ja, du kannst auch sagen, ja, aber ich würd's lieber mal anders probieren. Natürlich kannst du das machen. Du kannst ja auch Schuhe kaufen, die 2 Nummern kleiner sind als deine Füße. Du kannst alles machen. Das ist deine persönliche Freiheit als Mensch. Und du kannst auch darin laufen oder es versuchen. Aber bitte, bitte sag nicht, die Schuhe taugen nichts, sondern kauf sie in deiner Größe. Versteht ihr, wir müssen lernen, wieder ganz neu lernen, unter dem Zeitgeist, unter dem wir leben, Dinge so zu nehmen, wie sie sind und als das, was sie sind. Und das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Und wir können viel Spitzfindigkeiten und viel diskutieren und ich liebe es, Dinge da auszugraben. Aber am Schluss muss immer wieder klar sein, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Botschaft für mich, so viel auch immer ich verstehe. Ja, wenn ich zum Beispiel zum Geburtstag, manchmal habe ich das gemacht früher, dass ich meinen Söhnen einen Brief geschrieben habe. Die werden nicht alles in der Tiefe verstanden haben, wie ich das gemeint habe. Vielleicht hat sie auch nur das Geschenk interessiert und der Brief war noch daneben. Aber sie haben gewusst, das ist ein Brief von meiner Mami. Und da steht was drin, was sie mir sagt und was sie über mich denkt. Und wenn sie es wissen wollten, können Sie das anschauen. Und genauso ist die Bibel ein Brief von deinem Gott, der möchte, dass du weißt, wer du bist und wie er ist und wie du bist. Ich meine, wem willst du denn fragen, wie Gott ist? Die Schaffhauser Nachrichten, Radio Munot, Schaffhauser Fernseher, von mir aus Tele Zürich oder Tele Diesenhofen. Oder wem willst du fragen? Oder meinetwegen nimm das gesamtschweizerische Fernsehprogramm. Wen willst du denn fragen, wer und wie Gott ist? Nicht mal die Weltwoche gibt darauf Antwort. Bringt auch mal immer gute Artikel, aber wenn du wissen willst, wer oder was oder wie Gott ist, wen willst du fragen? Frag doch einfach das Fachbuch schlechthin, die Bibel. Und wenn du das tust, dann ist es noch einfacher, die Stimme Gottes zu hören. Weil wenn du glaubst, das ist, was Gott mir sagt, ich verstehe gar nicht, wie man dann, wie ich traue mir, es ist wirklich in einem Satz, ich gebe euch jetzt einen Bibelvers. Und die Frage, wie ich die Stimme Gottes höre, ist beantwortet. Johannes 10, 27. Oder fangen wir mal an mit der Frage, ob ich Gottes Stimme höre. Ihr kennt alle diese Rede von Jesus in Johannes 10, wo er darüber redet, dass er der gute Hirte ist, dass Jesus der gute Hirte ist, der sich kümmert um seine Schafe. Die Schafe als ein Bild für die Gemeinde, die, die ihm nachfolgen. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Beachte Folgendes. Da steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wisst ihr, wie wir das manchmal lesen? Wir lesen manchmal, meine Schafe sollten meine Stimme kennen und dann sollten sie hören und wissen, was ich von ihnen will und nachkommen. Aber das steht nicht hier. Hier, alles, was du machst, ist, du musst wissen, ich höre seine Stimme. Wenn Gott etwas in dein Leben hineinsprechen will, dann wirst du hören, was er will. Glaub es mir. Er findet Wege, zu deinem Herz zu reden. Du weißt es, es ist bei jedem anders. Ich erinnere mich immer dran, es ist noch nicht so lange her. Letztes Jahr im September war Pastor Manfred in Frankfurt-Oder zu übersetzen, zum Seminar mit Pastor Jens Garnfeld. Und als er dann wiederkam, habe ich mir die MP3 auf meinen Mini, ich habe so einen ganz kleinen iPod, den man überall verschwinden lassen kann, wenn man unterwegs ist, zum Hören. Dann habe ich den im Flugzeug eben gehört und ich habe diese Predigten gehört und wie das manchmal so ist im Flugzeug. Also wir waren unterwegs in die Ukraine, es war vielleicht so 4 Wochen später. Und ich hörte das also und dann ging ich auf die Toilette und ihr wisst ja, wie Flugzeugtoiletten sind. Die sind ja so eng, dass man sich fragt, wie jemand, der eine Nummer größer als ich hat, da überhaupt noch reinpasst. Also ich glaube, es geht jedem irgendwie so, man kommt rein und denkt, nur nicht bewegen. Und ich bin also dort drin in diesem engen Raum und plötzlich höre ich eine Weissagung, die Pastor Jens am Manfred gibt. Es fängt eben so an, you see Manfred. Und ich wusste, also weil er der Übersetzer war und Manfred dann auch nicht mehr übersetzt hat, wusste ich genau, er redet jetzt zu ihm. Und er sagt etwas, was in seinem Leben passieren wird. Und in dem Moment, wo ich das höre, in diesem Mini-WC, in diesem Flugzeug, irgendwo über Polen oder schon über der Ukraine, trifft mich die Salbung so stark, ich saß in diesem WC und habe gelacht. Und ich war geschüttelt und ich wusste genau, das ist für ihn und für mich, weil wir sind eins. Und ich konnte nicht in Frankfurt dabei sein, aber wir sind eins. Ich wusste genau, das hat der Herr jetzt nicht nur zu ihm, sondern auch zu mir geredet. Denn ich kann dir eins sagen, wenn Gott zu einem Mann redet, und das ist ein verheirateter Mann, dann ist es gut, wenn er auch zu der Frau redet. Denn die meisten verheirateten Männer funktionieren nicht so gut, wenn ihre Frau nicht mit am selben Strick zieht. Und das weiß der Herr, weil er hat sie ja so gemacht. Also sagt das ihr auch. Und ich wusste sofort, der Herr hat das jetzt zu mir geredet. Ich wusste sofort, dass es tief in mein Herz gegangen, obwohl ich vorher schon 3 Stunden Predigt gehört hatte. Und es hat mich auch angesprochen und ich habe drüber nachgedacht und es hat mich bewegt. Aber da wusste ich, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Wir alle erleben das, sei es in einem Gottesdienst, aber manchmal ist auch irgendwo auf der Straße. Wir treffen irgendjemand, der muss nicht mal gläubig sein. Ich meine, lies mal deine Bibel, Gott kann sogar einen Esel benutzen, um zu dir zu reden. Bileam, der Esel hat geredet. Irgendjemand sagt etwas zu dir und unabhängig davon, wer das ist, das trifft dein Herz. Es kann sogar ein Nachrichtensprecher sein, er gibt vielleicht irgendeine Information und du weißt, Gott möchte, dass ich da etwas tue. Versteht ihr, Dinge passieren, Gott weiß, wie er zu uns redet. Alles, was wir tun müssen, ist hören. Und dann heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Und da steht nicht, und sie kennen mich, sondern ich kenne sie. Gott kennt dich. Das macht nämlich einen großen Unterschied, ob du seine Stimme hörst und er erwartet, dass du ihn kennst, oder ob er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und keine Angst, ich kenne sie. Ich weiß, welches Schaf vielleicht nicht ganz so gut hört. Ich weiß, wie ich zu jedem meiner Schafe reden muss, denn ich kenne sie. Wir haben ja 2 Ratten zu Hause. Ich sag's euch, ich kenne unsere beiden Ratten. Ich kenne sie sehr gut. Ich weiß genau, welche Ratte ich wo und wie anfassen kann, damit es schadfrei ausgeht für beide, für Mensch und Tier. Und ich weiß genau, dass die eine Ratte das nicht so mag, angefasst zu werden. Trotzdem ist sie neugierig und knabbert an allem, was man ihr hinhält und möchte verwöhnt werden und Leckerchen bekommen. Und ich weiß, dass die andere Ratte also unglaublich gerne einem über die Hände rennt und die kann es in der Hand nehmen und kneten fast. Die macht fast alles mit. Ich kenne sie einfach, aber wehe, du erwischst die falsche Ratte mit dem falschen Spiel. Versteht ihr? Aber ich mache das nicht, weil ich kenne sie und das ist so lustig. Ich könnte das nämlich. Es ist witzig, wie man manchmal so, ich sag mal, kann man mal die Bibel so nachspielen, ja? Kann ich mal Gott spielen, so Jesus. Meine Ratten hören meine Stimme. Das sind Jaspers Ratten, aber sie kennen mich ja auch. Meine Ratten hören meine Stimme. Die Tür geht auf am Morgen. Ich wecke den Jasper und jöng, mindestens, raschel, 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 jöng, mindestens eine Ratte hängt am Käfig dran und steckt ihr Schnäuzchen durch und schnüffelt wie nur irgendwas. Unter dem Motto, ich werde nicht weichen, als bis ich mein Leckerchen kriege. Die wissen genau. Das ist so lustig und sie folgen mir. Es ist ganz schwierig, wenn man zum Beispiel den Käfig sauber macht. Also sie folgen auch Jasper, so ist das nicht, aber weil sie ihn auch kennen. Sie folgen einem nach, wenn man im Zimmer langläuft. Gestern ist mir das passiert. Die Ratte kriecht da auf dem Bett rum, der Jasper macht den Käfig, wir haben ein bisschen die Ratten beschäftigt. Und ich sehe eben noch, dass sie mindestens einen halben Meter weg ist. Setze mich hin und unter mir ist die Ratte. Versteht ihr? Ich hatte es schon fast vermutet, dass die Ratte sowas macht. Ja, die Ratten sehen nicht gut. Ratten hören unglaublich gut und riechen unglaublich gut. Die hat gerochen, wo ich bin, hat gehört, wo ich bin und zack, da wollte sie hin. Die hat vielleicht gar nicht gesehen, was da auf sie zukommt. Versteht ihr das? Und genau so kannst du dir vorstellen, ist der Herr mit dir. Der Herr weiß, was auf dich zukommt und er wird nicht aus Versehen auf dich treten oder dich überrollen mit seinen Vorstellungen, die er hat, wie er diese Stadt erreichen möchte oder wie du in deine Berufung reinkommst. Der Herr wird dich nicht überrollen mit Anforderungen. Jetzt musst du noch das und jetzt musst du noch das und mit seinen Geboten und mit all dem. Der Herr nimmt nicht die Gesetzestafeln Mose mit allen Einzelheiten und liest sie dir täglich vor, damit du ja auch hörst und alles tust und wehe, du gehst ein Jota von dem ab. Aber du weißt es nicht, wenn du nicht anfängst, mit ihm in Beziehung zu treten. Als wir unsere Ratten gekauft haben, die waren ganz klein, ganz scheu, extrem scheu. Die saßen in ihrem Dings zusammengefärscht und haben kein Tönchen gesagt. Und Mama, sind sie ganz schnell gekommen und haben sich irgendein Futter, wenn sie irgendwo gesehen haben, sie geholt und weg damit und wieder versteckt und tief vergraben irgendwo. Und es hat eine Weile gedauert, dass sie uns kennengelernt haben. Aber jetzt kennen sie uns. Und manchmal, wenn der Jasper schon in der Schule ist, dann laufe ich nochmal schnell ins Zimmer und denke, ja, ich lüfte nochmal oder irgendwie so. Und ich denke, ja, aber ich will jetzt die Ratten schlafen lassen. So. Und dann mache ich die Tür ganz leise auf. Du musst sie nur ganz leise aufmachen. Oder wenn ich manchmal nicht dran denke und ich singe dabei und die Ratten hören meine Stimme, tschang, sind sie da. Aber voll. Und wenn die Käfigtür auf wäre, dann würden sie noch rauskommen und würden hinter meinen Füßen herlaufen, wo immer sie meine Stimme hingehen hören und vermuten, wo ich bin. Und das ist, wovon Gott hier redet. Er redet nicht davon, dass du etwas absolut Unmögliches machen musst. Etwas in deinem Leben, eine Berufung, die du nicht erfüllen kannst. Vielleicht hast du zu viele Predigten gehört von Predigern, die dir gesagt haben, was sie alles nicht tun wollten und wovor sie sich am meisten gefürchtet haben. Und genau da hat der Herr sie hinberufen. Und vielleicht haben sie vergessen, dazu zu sagen, dass es eigentlich nicht ganz so wahr ist, weil sie eigentlich doch auch davon geträumt haben, das so zu machen und irgendwann auch mal ein Hingabegebet gebetet haben. Und sie haben vergessen, dir zu sagen, dass der Herr sie über Jahre auf all das vorbereitet hat. Und vielleicht haben sie auch vergessen zu sagen, dass sie schon lange von dem, dass sie das nicht wollten, umgekehrt waren und es eigentlich doch wollten. Es klingt nur so viel cooler, wenn man sagt, ich wollte nie das und das und genau da hat der Herr mich hingebracht. Ich kann dir eins sagen, das ist nicht der Gott, wie ich ihn erlebe. Ich meine, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass Gott mich zu einer Situation oder zu etwas gezwungen hat, was ich nicht wollte. Die Dinge, wo ich unter Druck war, kann ich euch ganz freimütig bekennen, da habe ich mich selber rein manövriert. Manchmal ist es so, wenn du Schritte gehst mit dem Herrn, dann können Dinge passieren, die dich herausfordern. Manchmal gehst du mit dem Herrn und du hast ein bisschen vielleicht dein Fundament verloren oder du weißt nicht, dass die Bibel zum Beispiel sagt, Jesaja 48, Vers 17, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Und du denkst, du musst es jetzt alleine entscheiden, du musst es durchkämpfen. Okay, ich kämpfe es durch. Und du weißt nicht mehr, dass derselbe Gott ein paar Kapitel später in Jesaja 54, Vers 13 gesagt hat, und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Das hat er schon zu deinen Eltern gesagt, also es redet auch von dir, es redet nicht nur von deinen Kindern, es redet auch von jedem Kind Gottes. Dein Friede wird groß sein. Der Herr hat schon lange festgelegt, dass bei dir ein gutes Ende am Schluss rauskommt. Nur es fühlt sich im Moment nicht so an. Du sollst auch nicht die Gefühle wegdrücken. Aber du sollst nicht aufhören, das, was Gott gesagt hat, weiter zu tun. Manchmal sagt der Herr uns Dinge und wir tun das und wir fangen an damit. Und plötzlich haben wir das Gefühl, die ganze Hölle bricht los. Ein riesiges Chaos oder das, wo wir dachten, das ist doch Gottes Plan und Gottes Wille, bringt uns plötzlich in eine Situation, die sich vielleicht als die schwierigste in unserem Leben bisher erweist. Ich will euch was erzählen, was ich heute Morgen beobachtet habe. Wir sind eigentlich verdorben von der Umgebung, in der wir leben. Wir sind verdorben vom Zeitgeist. Wer hat eigentlich gesagt, dass alles immer leicht sein muss? Wer hat eigentlich gesagt, dass du dich bei allem immer gut fühlen musst? Ich habe heute Morgen was ganz Witziges beobachtet. Ich kam ins Büro und dann, das mache ich immer, wenn ich vor dem Gottesdienst noch ein bisschen Zeit habe, dann gehe ich im Büro an das Fenster und schaue, wir können in der Cafeteria dann auch, da kann man so schön auf den Rhein runterschauen. Und wenn man sieht, der Rhein hat im Moment unglaublich hohes Wasser. Das ist im Moment richtig, weil es so in den Bergen so viel gewittert hat und so viel geregnet hat und dann kommt auch noch eine gewisse Schneeschmelze um die Zeit dazu. So, der ist richtig voll. Und dann sehe ich hier drüben, wenn man auf die andere Seite guckt, am Zürcher Ufer, da gibt's so wie so eine kleine Felsenhöhle, so eine kleine Ausbuchtung, ihr seht's. Und da sah ich eine Schwanenfamilie. Zwei weiße Schwäne und drei kleine graue. Und es war eine unglaublich starke Strömung, dann hat es noch geregnet, es sah grau und trist aus. Und die schienen da auf der Stelle zu kämpfen. Man hat richtig gesehen, wie sie gewackelt haben, wie sie gepaddelt haben, wie verrückt, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und es sah so aus, als ob sie gar nicht vorwärts kommen. Und manchmal, wenn so ein Schwupp kam, wurden sie sogar noch ein Stück zurückgeschoben wieder. Aber die paddelten und paddelten und irgendwie unmerklich kamen die weiter vor und zuerst verschwand der eine Weiße in dem Felsen, dann der nächste, dann die Kleinen, also der erste, der zweite und irgendwann war der dritte auch weg. Und hat der Herr zu mir geredet und hat gesagt, weißt du, wenn du zur Quelle willst, musst du flussaufwärts schwimmen. Die Quelle ist nie flussabwärts. Und je weiter du flussabwärts schwimmst, umso verunreinigter ist das Wasser. Wenn du zur Quelle willst, musst du flussaufwärts schwimmen. Das heißt, du musst gegen den Strom schwimmen. Und manchmal sieht es so aus, als ob du für ein paar Momente auf der Stelle trittst. Manchmal sieht es sogar so aus, als ob dich die Gegenströmung, die Gegenwehr nach hinten schubst und noch viel weiter zurückwirft. Aber du paddelst und paddelst und paddelst und schwupps, gibt's wieder einen Schub vorwärts. Und nicht das ganze Leben besteht nur aus dauernd immer gegen den Strom zu kämpfen. Kurz vorm Gottesdienst, so 10:10 ungefähr, stehe ich da wieder, schaue wieder raus. Was sehe ich? Meine Schwanenfamilie, dieselbe Familie, zwei weiße Schwäne, also ich nehme nicht an, dass ich hier gerade so viele Schwanenfamilien rumtreiben, zwei weiße Schwäne, drei kleine graue, fast in der Mitte des Rheines tanzten sie oder ließen sich da treiben Richtung Rhein abwärts und genossen die Strömung und ritten auf den Wellen und waren da. Es sah aus, als ob sie ihren Spaß hatten. Ich weiß es ja nicht, was so ein Schwan denkt. Aber es war nicht der Kampf, der vorher war. Und weißt du, wenn du zur Quelle gehst, wenn du immer wieder, egal was es dich kostet, zur Quelle gehst, dann wird der Herr dich immer wieder einladen auf den Strömen des Heiligen Geistes. Einfach zu relaxen, einfach zu tanzen, einfach das zu genießen, die Gegenwart Gottes, einfach loszulassen und mal alle fünfe gerade sein zu lassen. Und du kannst dich drauf verlassen, jeder, der schon mal am Rhein baden war, weiß, es kommt der Moment, wo du wieder rein aufwärts musst. Sei es, dass du am Ufer läufst oder wie auch immer. Aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, du müsstest ja gar nicht in den Rhein reinsteigen, ganz unter uns gesagt. Also müsstest ja gar nicht im Rhein baden gehen. Aber möchtest du das Vergnügen missen wegen ein bisschen Mühen, die du deshalb hast? Und jetzt frage ich dich mal in Bezug auf dein geistliches Leben. Möchtest du die wunderbare, kostbare Gegenwart jeden Tag in deinem Leben missen, nur weil es dich Mühe kostet, in der Bibel zu lesen? Weil es dich vielleicht anstrengt, jeden Tag wieder neu dich auf den Herrn auszurichten? Weil du dich schwer tust, vielleicht 10 Minuten zusammenhängend zu beten? Möchtest du das alles, das ganze Vergnügen, die ganze himmlische Freude, all das, was der Herr vorbereitet hat? Denk an die schönsten Momente, wenn, ich sage euch eins, als ich das erste Mal, und das ist viele, viele Jahre her, als ich das erste Mal erlebt habe, dass man lachen kann im Heiligen Geist. Und ihr müsst wissen, ich habe das erlebt, vor mir, dass jemand gepredigt hat. Ich erzähle es euch gleich. Aber als ich das erste Mal erlebt habe, wusste ich genau, egal was es mich kostet, bei dem Jesus will ich bleiben. Das ist so gut, du brauchst nicht mal einen Grund. Ich hätte das nie vergessen, es war 1990, Frühjahr 90, ich war auf der Jüngerschaftsschule, ich war so zweieinhalb Jahre gläubig. Ich hatte so viele Probleme und die Jüngerschaftsschule verstärkte meine Probleme nur, weil ich hatte mein gesamtes Geld ausgegeben, um dorthin zu kommen. Währenddem fand noch in Deutschland die Wende statt und ich war da im Passé, ganz im Norden, oben in Mecklenburg, kurz vor der Ostsee, in einem Haus auf dem Land, abgeschnitten von jeglicher Zivilisation. Ich hatte keine Ahnung, was inzwischen mit allem rundherum passiert und so weiter. Aber ich habe mich einfach dem Herrn hingegeben. Ich habe gesagt, Herr, du weißt es. Ich hatte kein Geld, war mein letztes Geld, habe ich wirklich gebraucht, um die Fahrt dorthin zu bezahlen und so weiter. Und ich wusste, Herr, ich bin hier wegen dir. Es war so, es war wirklich, ich sag's euch, es war so interessant. Und wir hatten Unterricht und ich war auf der Schule, glaube ich, mit einer von den Älteren. Und ich war auf jeden Fall die Einzige, die studiert hatte. Und versteht mich richtig. Du merkst es einfach, wenn du Mitte 20 bist und du bist von 18, 19-Jährigen umgeben. Es tut mir leid, bitte, niemand fühle sich jetzt auf die Füße getreten. Aber verschiedene Alter sind halt verschiedene Reifestufen. Und ich war auch eine der wenigen, die vorher schon viele Jahre nicht mehr zu Hause gewohnt hat und die sich um ihre Finanz und um alles selber kümmern musste, die nicht einfach einen Mami-Brief schreiben konnte, ich brauche Geld und dann kam Geld und weiß ich und alles und Wäsche und Zeugs und alles. Ich habe auch dort keine Post. Ich habe einmal habe ich einen Brief dort gekriegt, nein, ich habe schon Post gekriegt, aber nicht von irgendwie, also einmal habe ich einen Brief gekriegt, ob jemand in der Zwischenzeit noch mehr mit in meiner Wohnung wohnen kann. Und dann habe ich meine Wahlunterlagen gekriegt und dann habe ich irgendwelche Rechnungen noch, die umgeleitet waren, gekriegt und so weiter. Also, versteht mich, ich habe schon Post gekriegt, aber eben, es war Post, für die ich die Verantwortung hatte. Es war nicht so viel Post, wo andere für mich gesorgt haben. Und ich war einfach sehr, sehr, sehr unter Druck an diesem Nachmittag. Und es gab einen gewissen Ehrenkodex. Man musste also eine gewisse Kleidung auch tragen. Nicht eine gewisse Kleidung, aber es war einfach so, wenn man in einem Haus zusammen wohnt und auch die Lehre, die Unterrichtseinheiten in dem Haus stattfinden, dann muss man einfach hin und wieder mal sagen, bitte erscheine nicht in der Jogginghose. Bitte zieh dir etwas Ordentliches an. Du bist in einer Jüngerschaftsschule. Du bist nicht bei dir zu Hause auf dem Sofa. Also es gab da bestimmte Regeln. Nur war es aber so, dass leider, weil ich meine Wäsche ja nicht selber gewaschen habe und erwähnte junge Leute vielleicht nicht so viel Ahnung hatten, meine sämtlichen Pullover zu klein gewaschen waren. Weil wenn du Strickpullover wäschst, dann sind die eben nachher, passen die noch deiner Puppe oder so, ja. Und so weiter. Ich hatte wirklich eine Menge Probleme und ich wusste nicht, wie ich die lösen sollte und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich laufe mir immer hinterher und ich komme eben rein und der Unterricht hatte schon fast angefangen und ich saß immer ganz hinten. Ich weiß, ihr würdet es mir vielleicht jetzt nicht mehr glauben, aber ich saß wirklich immer ganz hinten und ich war auch auf keinen anderen Platz zu bringen. Gleich neben der Tür, ich musste ab und zu mal rausgehen. Nebenbei hatte ich auch noch gerade mit dieser Jüngerschaftsschule mit Rauchen aufgehört, was mich auch vor bestimmte Herausforderungen gestellt hat und so weiter und so weiter. Also ich saß da in meiner letzten Reihe, das heißt eigentlich standen alle noch, ich stand hinter meiner letzten Reihe und auf einmal, mit einem Schlag vorne war ein Gastsprecher und er betete. Und das Schlimmste, was du machen kannst, jedenfalls in der Prägung, aus der ich kam, ist während dem Beten lachen. Und ich musste so lachen. Ich habe mich so nicht und ich guckte rum, niemand um mich rum lachte. Niemand. Alle standen heilig und würdig, nur Katharina stand da und musste lachen. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich hatte noch nie was davon gehört, dass man im Geist lachen kann. Ich kannte auch den Prediger nicht. Ich wusste nichts von Manifestationen des Heiligen Geistes. Ich hatte schon gesehen, dass Leute manchmal umfallen. Das hatte ich schon gesehen. Ich wusste nichts. Ich stand da in meiner letzten Reihe und ich musste so lachen. Und weil mir das sonst nie passiert und ich kurz davor war, laut zu werden, dachte ich, nein, ich muss jetzt rausgehen. Ich muss rausgehen. Also wollte ich mich in Richtung Tür begeben. In dem Moment sagt von ganz vorn der Sprecher, spricht mich direkt an und sagt eben, nein, ich soll nicht rausgehen. Ich dachte, oh nein. Es ist wie, ich sag's euch, das ist Herausforderung war das für mich. Und dann sagt er, aber weißt du, das ist vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht das manchmal, dass er uns Freude schenkt und Freude kommt durch Lachen raus. Also wollte ich mich wieder umdrehen und habe dabei aus Versehen, also wie man es manchmal so macht, weil ich, ja, wie das halt beim Lachen manchmal so ist, habe ich eine junge Frau angefasst, die neben mir stand. Und dann macht es bumm und die fiel um. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich wusste nur, Katharina, was hast du jetzt wieder gemacht? Versteht ihr, mein ganzes Denken war in dem drin. Ich hätte euch Geschichten erzählen können, was mir alles wieder schiefgegangen war. Ich war so in diesem Denken drin. Ich habe gar nicht erwartet, dass irgendwas Gutes passiert, schon gar nicht durch mich. Und die Freude hat mich so getroffen. Aber ich kann euch auch sagen, was noch passiert ist. In dem Moment habe ich gewusst, ein Gott, der seinen Kindern sowas schenkt. Also ich kann euch sagen, was habe ich nicht alles unternommen, um meine Kinder zum Lachen zu bringen? Um Freude in ihr Leben zu bringen. Ich meine nicht der mechanische Akt des Lachens, sondern dass sie fröhlich sind. Können Sie fragen, oder vielleicht lieber nicht, was Ihre Mutter manchmal angestellt hat, um sie aus dem Ernst einer bestimmten Situation rauszuholen, um ihnen klarzumachen, die Welt ist noch nicht untergegangen, solange Gott noch Gott ist. Und sie konnten es aus ihrer Perspektive einfach in dem Moment nicht sehen. Aber sie konnten sehen, die Mutter macht schon wieder ein Tänzchen. Also, so, und ich habe gemerkt, da ist etwas an diesem Gott. Viel habe ich nicht verstanden. Und jetzt, 25 Jahre später, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich viel verstanden habe. Aber ich weiß eins, ein paar Momente in seiner Gegenwart und ich würde alles andere stehen und liegen lassen dafür. Und wenn man anfängt, so zu denken, dann ist es doch normal, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und dann ist es normal, dass man lernt, gegen den Strom zu schwimmen und dass man sich einfach selber, wie soll ich sagen, manchmal einfach jedes Hilfsmittel gibt, damit man wirklich treu wird im Wort Gottes. Ich erinnere mich immer an die Geschichte eines bestimmten Predigers, der mal erzählt hat, dass er jung war im Glauben. Er wollte unbedingt morgens vor der Arbeit noch eine Stunde Bibel lesen und er hat es nicht durchgehalten. Er ist immer wieder eingeschlafen. Er war noch sehr jung, er war eben so, was weiß ich, 18, 19, 20, sowas vielleicht. Und er wollte um jeden Preis wach bleiben, aber er blieb nicht wach. Also hat er seine Bibel genommen, ist in sein Bad gegangen, hat sich auf den Rand seiner Badewanne gestellt, ganz auf die äußerste Ecke und wusste genau, wenn ich einschlafe, falle ich runter und tu mir weh. Und hat dort seine Bibel gelesen. Jetzt magst du denken, ja, verrückter Prediger, wieso macht er das? Das kann ich dir sagen, weil er genau wusste, das ist die einzige Position, in der ich nicht einschlafe. Heute hat er schon seit über 35 Jahren einen weltweiten Dienst, oder 40 Jahre. Ganz bekannter Prediger. Viele, viele, viele Menschen, die durch seinen Dienst ins Reich Gottes gekommen sind. Viele, viele Menschen, die gesegnet worden sind. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Das mit der Stimme Gottes ist ja ganz einfach. Wenn Gott sicher geht, dass du ihn hörst, dann musst du nur die Ohren aufmachen und dein Herz aufmachen und er wird zu dir reden. Das zweite ist vielleicht etwas schwieriger. Wie komme ich in die Berufung, meine Berufung? Wie erkenne ich meine Berufung oder wie komme ich da rein? Aber es ist eigentlich auch nicht schwer. Eigentlich ist es auch ganz leicht. Das Problem ist, ich gehe vielleicht mal auf das ein, was die Sicht versperrt. Ich habe seit einigen Tagen jetzt, wir haben hier so einen Computertausch gemacht, damit ich meinen Laptop hier ins Büro bringen kann, habe ich jetzt zu Hause einen Festcomputer. Und jetzt ist der neu aufgesetzt und jetzt muss ich da alles Mögliche machen und der ist so langsam und so. Und dann habe ich so einen Virenscan gemacht und dann kam die Meldung, irgendwie, da gibt's noch ein Programm, was eben hilft, dass der Computer schneller wird. Da dachte ich, das ist mein Ding, jetzt probiere ich das, lasse ich das mal durchlaufen. Und ich ließ das durchlaufen zum Rahmen von meinem Antivirenprogramm, was ich drauf habe. Und ich ließ das durchlaufen und dann kam eine Meldung, dieser Computer hat zu viel Hintergrundprogramme. 1100, ich weiß nicht mehr wie viel, über 1100 Hintergrundprogramme, die nicht gebraucht werden. Ich weiß nicht, wenn ihr euren Computer runterfahrt, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man so Neustart erzwingen will zum Beispiel, da steht dann, Hintergrundprogramme werden geschlossen. Und es geht manchmal einige Sekunden. Und manchmal fragt man sich, du gibst einen einzigen Steuerbefehl. Und du fragst dich, warum braucht der Computer so lange? Das kann doch gar nicht sein, ein einziges Word-Dokument, was ich öffne und der braucht da sekundenlang, fast eine halbe Minute. Das kann doch nicht wahr sein. Zu viel Hintergrundprogramme. Und du fragst dich, Mensch, der Herr hat mir schon vor 10 Jahren gesagt, ich habe die und die Berufung. Und ich bin immer noch nicht einen Schritt weitergekommen. Zu viel Hintergrundprogramme. Und du fragst dich, ich bin doch gesetzt als Diener in diesem oder jenem Dienst. Der Herr hat mir doch gesagt, dass ich Evangelist bin, dass ich predigen soll, dass ich Menschen fürs Reich Gottes gewinne, dass ich einen Heilungsdienst habe, dass ich diesen oder jenen Dienst habe, dass ich Finanzen mache für das Reich Gottes. Und ich bin noch keinen Schritt weiter seit Jahren. Zu viel Hintergrundprogramme. Was sind solche Hintergrundprogramme? Oh, da gibt's viele. Da gibt's ganz viele. Da gibt's ganz viele. Aber du kannst es zusammenfassen, falsch gesetzte Prioritäten. Falsch gesetzte Prioritäten. Wir sind ja zweimal in der Woche im Fitness, also im besten Fall sind wir zweimal in der Woche. Manfred ist gut, der ist zweimal in der Woche dort. Ich bin manchmal nicht ganz so oft dort. Und einmal hatte eine Mitarbeiterin so wahrscheinlich auch das Bedürfnis, mir die Dringlichkeit eines regelmäßigen Trainings vor Augen zu führen. Und sie fragt dann eben, warum ich denn nicht da war. Und es war eine Situation, ich weiß nicht mehr, es war, glaube ich, war gerade mit den Kindern, lief so viel. Und es ging einfach nicht. Ich konnte einfach nicht zu der Zeit gehen, wo Manfred ging. Und ja, manchmal sind die Prioritäten eben anders. Und dann habe ich ihr das gesagt. Dann hat sie gesagt, ja, aber das Training ist doch auch wichtig. Ja, und die Betonung liegt auf auch, aber nicht so wirklich wie der Rest. Denn das Training ist wichtig, aber es ist ein Hintergrundprogramm. Und wenn nötig, wird es zuerst abgestellt. Nicht, weil ich keine Lust drauf habe. Es gibt noch andere Hintergrundprogramme. Fernsehen ist ein Hintergrundprogramm. Freizeitbeschäftigung ist ein Hintergrundprogramm. Hobby ist ein Hintergrundprogramm. Haus und Garten sind Hintergrundprogramme. Was ist denn, sagst du, was ist denn das Vordergrundprogramm? Das kann ich dir sagen. Das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wie sieht das aus, dass du dich danach ausstreckst? Was sagt die Bibel, was die Prioritäten sind? Du setzt den Herrn an die erste Stelle. Wenn du eine Familie hast, einen Ehepartner, hast du dort eine Verantwortung. Der Ehepartner ist wichtiger als der Garten oder als das Haus. Ich meine, ein Tropfen der Wasserhahn, lass einen Tropfen, stell eine Schüssel drunter oder weiß ich. Guck, dass der Abfluss funktioniert. Aber wenn dein Ehepartner dauerhaft tropft, das ist schwierig. Versteht ihr, was ich meine? Wir setzen manchmal so falsche Prioritäten. Wir gewichten ein bisschen Unkraut im Garten höher als unsere Kinder und nehmen uns nicht Zeit für sie. Ja, später, später, später. Und versteht mich richtig, ich muss mich selber immer wieder an der eigenen Nase packen. Später, später, später. Ja, wann denn später, wenn sie erwachsen sind? Ich meine, hallo, das Unkraut im Garten, irgendwann kann man das auch mal machen. Oh, du machst es wie ich, du lässt es so lange wachsen. Kommt irgendjemand vorbei, erbarmt sich und bietet dir Hilfe an. Das Kraut und das Unkraut. Aber wisst ihr, meine Priorität ist ganz klar. Wenn es im Garten übel aussieht und bei meinen Kindern Herausforderungen sind, ich weiß genau, wo ich zuerst bin. Wo bin ich zuerst? Nein, beim Herrn. Das ist genau der Punkt, versteht ihr? Wir müssen lernen, die Prioritäten richtig zu setzen. Der Herr ist immer das Erste, weil was soll ich meinen Kindern sagen, außer, ach, Jeremy, das tut mir so leid. Ja, bisschen armer, es wird schon, es wird schon. Und dann denkt er, ich meine, das nützt ihm nicht viel. Aber wenn ich zuerst in der Gegenwart Gottes war und dann komme und sage, du Jeremy, guck mal, lass uns mal die Lösung probieren. Hast du es schon mal dort probiert? Wisst ihr, wie oft, ich kenne kaum Mütter, die so verrückt sind in dieser Hinsicht wie ich, wie oft bin ich schon los und habe Schulen für meine Kinder gesucht. Na und? Eine Mutter hat mich mal gefragt, ja, was finden Sie jetzt an unseren Schulen nicht gut? Könnte ich jetzt nicht so sagen. Es passt einfach nicht mit dem zusammen, was meine Kinder brauchen. Fertig, dann suche ich was anderes. Ich komme mir da gar nicht doof vor. Ja, aber jetzt musst du ja bezahlen für die Schule. Na und? Hast du denn überhaupt so viel Geld? Nö, nicht vorrätig. Aber meine Prioritäten sind so, dass nicht, es gibt immer Möglichkeiten, wo ich was abschneiden kann. Meine Prioritäten sind so, dass nach Gott. Und mein Geld ist beim Herrn. Also wenn der Herr sagt, gib Geld aus für deine Kinder, gebe ich Geld aus für meine Kinder. Versteht ihr, was ich meine? Wir denken so schräg und so falsch. Wir sind so beeinflusst von dem, was wir um uns herum hören. Warum? Weil wir so wenig im Wort Gottes sind. Weil wir zu wenig wissen, was Gott eigentlich sagt. Und wegen den ganzen Hintergrundprogramm kommen wir nicht in unsere Berufung. Wisst ihr, die meisten von euch haben große Berufungen. Wenn du aber ein Chef werden willst, wenn du ein Manager werden willst im Reich Gottes, ich meine Manager nicht im buchstäblichen Sinne, sondern Manager in den Dingen Gottes. Das heißt, du möchtest verantwortlich sein, Heilung zu managen. Was heißt das? Du bringst Heilung zu Menschen. Du bist ein, wie sagt man, Dispatcher in Bezug auf Heilung. Oder du bist ein Lagerarbeiter in Bezug auf, nein, Lagerarbeiter heißt nicht mehr, wie heißt denn das jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, es gibt so ein schönes Wort dafür. Wie? Ein Logistiker, genau. Du bist ein Logistiker in Bezug auf göttliche Finanzen. Was heißt das? Das heißt, du hast irgend so einen Gabelstapler und eine riesige Lagerhalle, der du vorstehst, und du sitzt auf deinem Gabelstapler und schaust anhand deiner Bestellung, wem du jetzt was von den Gütern, die du anvertraut bekommen hast, zuschiebst. Aber wenn du das sein möchtest, du kannst nicht als Logistiker in einer riesigen Halle arbeiten, schon gar nicht als Cheflogistiker, wenn du keine Ausbildung dafür gemacht hast. Denn dann würdest du die Kisten in die falschen Richtungen schieben. Du musst sogar für den Gabelstapler zuerst mal eine Prüfung machen. Du kannst nicht einfach dich draufsetzen und losfahren. Du musst die Sicherheitsdings da bestimmen, du musst die entsprechenden Schuhe anhaben mit Stahlkappen vorn dran und so weiter und so weiter. Warum denken wir am Reich Gottes immer, ja, das kommt schon alles, wenn der Herr will, dann wird er schon. Nein, der Herr wird gar nichts tun. Wenn du willst, wirst du. Und sonst kommt's nicht. Und wenn du zu viel Hintergrundprogramme hast, bist du einfach zu müde. So viele Christen, die ich kenne, sind dauermüde und immer gestresst. Und immer erzählen sie, oh, der Herr ist so gut und jetzt geht's mir besser und jetzt geht's mir... Von was geht's dir denn besser? Wann geht's dir denn mal gut? Wann geht's dir denn mal so gut, dass du sagen kannst, hey David, ich will mal mit auf die Straße kommen? Manchmal sagen Leute zu mir, ja, du bist immer so voll mit Ideen und weiß ich, das ist ja ein Stress und so. Soll ich was sagen? Für mich ist das kein Stress. Ich liebe das. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, ich kann sowieso nicht alle die Ideen umsetzen. Ich kann auch die Gemeinde hier nicht alleine bauen. Aber ich habe ein paar von meinen Hintergrundprogrammen abgeschaltet. Urlaub. Schon vor vielen Jahren abgeschaltet. Wenn der Herr findet, ich soll Urlaub machen, dann wird er zu mir reden. Und wenn er zu mir redet, mache ich Urlaub. Und der Herr hat ein paar Mal zu uns geredet, auch mit unseren Kindern bestimmte Urlaubsdinge zu machen. Und wenn der Herr nicht redet, Hintergrundprogramm. Denn ich erhole mich täglich in der Gegenwart Gottes. Ich erhole mich und erfrische mich jeden Sonntag im Gottesdienst. Ja, aber du dienst doch die ganze Zeit. Na und? Das läuft doch gleich nach. Das kommt doch immer gleich nach. Klar ist mein physischer Leib müde, dafür schlafe ich ja heute Nacht wieder. Aber dass ich schlafen kann, dafür sorgt, dass meine Seele erquickt ist in der Gegenwart Gottes. Und das sorgt auch dafür, dass meine Familie mich heute Nachmittag aushalten kann. Und ich nicht sage, ich habe heute gepredigt, lass mich in Ruhe, komm mir ja nicht zu nah. Am besten geht jeder in ein anderes Zimmer. So, preis dem Herrn, der Herr ist so gut und er will uns in das reinführen, dass wir in seinen Bahnen laufen. Und es ist so leicht, es ist so leicht. Wie komme ich in meine Berufung? 1. Samuel 10, Vers 7. Saul ist vom Herrn zu Samuel geführt worden. Es geht eigentlich um die Esel. Saul weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Und Samuel salbt ihn und schickt ihn und sagt, du wirst Prophetenjünger treffen. Und der Geist, der auf ihnen ist, wenn sie anfangen zu weissagen, derselbe wird auf dich kommen und du wirst auch weissagen. Und dann sagt er, und es soll geschehen, wenn dir diese Zeichen eintreffen, so tue, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Tue, was deine Hand finden wird. Tu das Naheliegende, was schon vor dir liegt. Das, wo du weißt. Nimm wieder neu den Kampf auf für deine stille Zeit. Oder bestimmte Dinge, die du schon lange überwinden willst. Oder was auch immer dein persönlicher Kampf ist. Tue, was du tun musst. Was sind die Zeichen? Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Die Salbung ist auf ihn gekommen. Er hat angefangen zu weissagen. Jetzt sagst du, ja, ich weissage nicht. Betest du in neuen Zungen? Wenn nicht, lass dir die Hände auflegen. Das ist eine Gabe, die Gott für jeden hat. Ansonsten geh nach Hause, bete in Zungen und dann tue. Denn das ist der Punkt. Tue, wenn der Geist auf dich kommt. Es soll geschehen, wenn diese Zeichen eintreffen. Wenn du jetzt im Moment und in den Minuten nach dem Gottesdienst denkst, wow, ich fühle mich richtig gut, das war ein guter Gottesdienst, es hat mir gedient. Dann bist du an diesem Punkt, dass diese Zeichen eingetroffen sind. Nämlich das Zeichen, dass Gott dir begegnet ist, dass er etwas in dich hineingegeben hat, dass er dir gedient hat. Und dann tue, was deine Hand finden wird. Sei es, dass dein Kind weint, sei es, dass dein Ehepartner eine Ermutigung braucht, sei es, dass dein Haushalt was braucht, dein Job, was auch immer. Oder du selber. Manchen Leuten muss man auch sagen, tu mal was für dich. Man kann das nicht so global sagen, weil die meisten Leute tun ununterbrochen nur was für sich. Aber es gibt auch einige wenige Leute, denen man mal sagen muss, dann tue mal was für dich, entwickle eine Kultur des dich selber auch Wertschätzens. Das ist etwas ganz Wichtiges. Prediger 9, Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Also wenn du etwas siehst, dann frag nicht lange, ja, sollte das nicht der oder sollte das nicht der? Tu es in deiner Kraft, denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, in den du gehst. Also mit anderen Worten, wenn du tot bist, kannst du nichts mehr tun. Dann ist dein Tun auf dieser Erde zu Ende. Also fang jetzt an, das zu tun, wovon du glaubst, dass es deine Berufung ist. Wenn du zum Beispiel denkst, und ich greife jetzt mal richtig hoch, du hast eine Berufung als Evangelist. Du hast eine Berufung als Prophet. Du hast eine Berufung als Pastor. Du hast eine Berufung als Lobpreisleiter. Du hast eine Berufung als Kinderdienstleiter oder als Prediger für Jugend oder für was auch immer. Dann nimm diese Bibel und studiere und finde im Handbuch raus, finde jede Stelle, wo etwas darüber steht. Finde jede Stelle über Lobpreis. Oh, das ist ein großes Programm, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich habe, glaube ich, auch noch nicht jede gefunden und ich bin schon seit ein paar Jahren dran. Finde jede Stelle, die etwas darüber sagt. Studiere die Propheten, studiere, wie sie lebten, was sie getan haben und dann prüfe wieder neu, ob das deine Berufung ist. Mach nicht alles, was sie machen. Du sollst ja nicht eine Hure zur Frau nehmen, wenn du ein Mann bist und so weiter. Aber bitte versteht mich richtig. Das ist, was Gott zu einem Propheten geredet hat. Aber fang an zu studieren, was sie getan haben, was sie für Herzenshaltung hatten. Die meisten Propheten waren übrigens Zeit ihres Lebens sehr alleine. Lies mal Jeremia. Da kannst du lesen, was für ein Elend ein Prophet manchmal mit seiner Seele haben kann. Auch bei Jesaja findest du es versteckt zum Teil. Ja, und dann prüfe das wieder vorm Herrn. Und der Herr wird's bestätigen. Und du wirst dorthin kommen, wenn das deine Berufung vom Herrn ist. Aber wenn du nicht mit dem Einfachsten anfängst, du kannst kein Pilot werden, wenn du nicht die Theoriestunden zuerst machst. Niemand wird dich in ein Flugzeug setzen und sagen, flieg los. Und niemand möchte in das Flugzeug mit dir einsteigen, ganz nebenbei bemerkt. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wir müssen lernen, unsere Hausaufgaben zu machen. Und dann werden wir anfangen, immer mehr zu sehen. Schritt für Schritt wird sich das rauskristallisieren. Es ist so interessant. Ich erlebe das immer wieder, wenn man dann bestimmte Punkte anspricht. Man erlebt immer wieder, ich kann dir wirklich, vor allem Leute, die ich kenne oder die ein Stück weit ihr Leben offenbaren und du redest darüber, du findest immer einen Ansatzpunkt, warum es in der Berufung nicht weitergeht. Und an dem arbeitest du, damit es weitergehen kann. Für manche bedeutet das, dass du ganz neu darüber nachdenkst, ob Bibelschule für dich dran ist, auch wenn du wusstest, ich bin kein Kandidat für Bibelschule. Ich habe vor 350 Jahren schon mal eine Bibelschule gemacht, ich brauche das nicht. Für manche ist dran, die haben schon 2 Jahre Bibelschule und davor haben sie eine andere Bibelschule 2 Jahre und davor haben sie 3 Jahre die Schule des Dienstes und davor haben sie noch eine Fernbibelschule gemacht. Und für die ist vielleicht einfach mal dran, jetzt mal aufzuhören mit dem Sitzen und sich berieseln und dienen zu lassen und selber mal aufzustehen und jemand zu werden, der dient. Und zu schauen, Herr, wo ist mein Platz jetzt? Aber wenn du noch nie eine Bibelschule gemacht hast oder erst eine vor, sagen wir mal, 15 Jahren vielleicht, dann wäre das ein guter Moment, mal wieder nachzudenken über das. Da gibt's viele Möglichkeiten. So interessant, Bibelschulabschluss, war Abschlussbankett. Da war ein junger Mann, der hat fotografiert, also ein Ehepaar, und er hat fotografiert und eine andere Bibelschülerin hat uns ihn dann vorgestellt, also diesen Fotograf, seine Frau, die war nicht auf der Bibelschule. Und ich begrüße ihn so und wir kommen so ins Gespräch und es kommt wieder über mich. Ich sage, ich war wieder ganz Katharina und sage zu ihm, und, wann macht ihr Bibelschule? Und wie aus der Pistole geschossen, weil er hat mir gleich gesagt, er ist nicht Bibelschule, er war auch noch nicht auf der Bibelschule. Und wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort, ich habe überhaupt keine Zeit, das mache ich, wenn ich pensioniert bin, dann melde ich mich an. Und dann war ich wieder ganz Katharina, der Heilige Geist kam auf mich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und was machst du, wenn Jesus vorher wiederkommt? Was willst du ihm dann sagen? Willst du ihm sagen, du Jesus, ich wollte es ja eigentlich machen, aber du bist zu früh, geh nochmal zurück. Einfach nochmal so, was weißt du, was morgen ist, was übermorgen ist, wenn der Herr jetzt zu dir redet? Und wenn der Herr jetzt zu dir redet, dass Bibelschule dran ist, meinst du nicht, er kann auch zu deinem Arbeitgeber, er kann zu wer auch immer noch ein Gespräch diesbezüglich braucht, auch reden? Der Herr kann alle Umstände so ordnen. Wir haben schon so viele Dinge gehört. Ich finde immer das Zeugnis so schön. Wir hatten mal einen Mitarbeiter einer Gefängnisleitung in der Bibelschule. Und die hatten immer, was? Den Vizedirektor sogar eines Gefängnisses. Und die hatten immer am Montag ihre Dienstbesprechung. Ist ja logisch. Ja, und das ist auch nicht jemand, der da nicht von Bedeutung wäre. Und wegen ihm und der Bibelschule haben sie diese Dienstbesprechung auf Dienstag verlegt. Alle anderen Mitarbeiter haben am Dienstag die Dienstbesprechung gemacht, aber er war gar nicht der oberste Chef, aber sogar der oberste Chef hat dem zugestimmt. Weißt du warum? Weil der auch noch einen obersten Chef hatte, weil es gibt immer noch einen Chef drüber. Und steht nicht in den Sprüchen, dass der Herr die Herzen von Königen wie Wasserbecher lenkt? Also kann er das doch gut in deine Richtung lenken. Aber wenn wir nicht anfangen, ihm zu vertrauen, wenn wir zu viel Hintergrundprogramme haben, wenn wir zu viel eigene Varianten haben, was alles passieren könnte, alles Hintergrundprogramme. Das ganze Äußerliche, das ganze, was unsere Gedanken die ganze Zeit beschäftigt. Der größte Teil davon sind Hintergrundprogramme. Und was ich tun möchte, ist, ich möchte euch ermutigen. Die meisten von euch haben irgendwann jetzt auch ein paar Tage Ferien. Nimm dir mal einen Tag frei und mach einen Scan. Das habe ich nämlich mit meinem Computer gemacht. Ein Scan, der alle Hintergrundprogramme identifiziert und ausschaltet. Beziehungsweise erstmal identifiziert und dann werden sie dir vorgelegt. Und du schreibst alles auf, was so bei dir an Hintergrundprogrammen ist. Du musst nicht alles löschen, du musst nicht alles streichen. Aber du gibst jedem Programm eine Nummer. Und das, was am unwichtigsten ist, fängst du vielleicht mit Nummer 100 an. Und dann gehst du zurück, das zweitunwichtigste kriegt 99 und so weiter. Je nach, ich weiß ja nicht, wie viel du hast, vielleicht brauchst du auch nicht so viele Nummern. Und dann weißt du schon von den Prioritäten her, was du brauchst und was nicht. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man so einen Scan am Computer macht? Man kann nichts mehr anderes machen. Du machst diesen Computerscan und es läuft nichts. Kein anderes Programm, du musst alle anderen Programme ausschalten. Mach das mal. Schalte mal einen Tag alle Programme aus. Kein Fernsehen, kein Radio, kein Video, kein DVD, kein Internet, kein MP3, gar nichts. Kein Handy, du machst alles aus. Ja, aber ich brauche doch meine Bibel auf dem Handy. Nimm eine Papierbibel. Denn du hast in deinem Handy nicht nur deine Bibel und die Gefahr, dass du abgelenkt wirst, die Gefahr, dass wieder ein Hintergrundprogramm dazwischen funkt. Denn Hintergrundprogramme kommen einfach, die fragen nicht. Wenn ich meinen Computer starte, fragt der mich nicht, ob ich jetzt 17 Hintergrundprogramme noch möchte. Sondern wenn ich meinen Computer starte, die laufen einfach. Also musst du sie abschalten. Einen Tag das Handy ausschalten. Wow, für manche Katastrophe, ne? Aber macht nichts. So mal ein Vorschlag, wenn du mal zur echten Erholung kommen willst. Und dann nimm dir ein bisschen Zeit und Ruhe. Wenn es ein ganzer Tag nicht geht, dann vielleicht 1-2 Stunden, die du dir Zeit nimmst mit dem Herrn. Und einfach mal so ein Scan machst. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Und dir neu bewusst machst, wie wichtig Jesus ist. Wie wichtig Gott ist. Welche Bedeutung er hat, welche. Und da fängst du an, ihm zu danken, dass er noch nicht aufgegeben hat, zu dir durchzudringen. Trotz all der Hintergrundprogramme und all dem, was sonst noch läuft. Und trotzdem du andauernd keine Lust hast, wirklich zur Quelle zu schwimmen, weil es so mühsam ist. Denk an die Schwäne. Und wer nicht zur Quelle schwimmt, der hat nachher nicht das Badevergnügen. Preis dem Herrn. Pastor Manfred, wie kommt man aus so einer Predigt wieder raus? Was macht Jens immer so schön? The mic is yours.
Amen.